und den Menschen. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte schon mal gehört hast, der Predigt darüber gehört hast oder ob du sie schon mal gelesen hast. Die ist, denke ich, ganz interessant, kann man gut zuhören, kann man sich gut vorstellen, kann man gut den Kindern vorlesen. Aber ich glaube, wir werden noch merken, dass diese Geschichte mehr Tiefgang hat, als man am Anfang vielleicht denken mag. Jesus war 12 Jahre alt und es ging mit seinen Eltern gemeinsam nach Jerusalem. Denn wir lesen gleich im ersten Vers, es war Passafest. Alle Israeliten kamen zusammen, gingen zum Tempel und wollten dieses Fest feiern. Also ging es mit der ganzen Familie dahin, um zu opfern, um Gott zu begegnen, um gemeinsam Loblieder zu singen. Worum es da im Detail ging, komme ich gleich noch drauf. Und sie feiern dieses Fest, da war natürlich in der Stadt eine ganze Menge los und irgendwann war das Fest vorbei, also musste man wieder nach Hause laufen. Und wir lesen in der Geschichte, Jesus' Eltern waren schon einen Tag weit gekommen. In der heutigen Zeit nicht vorstellbar. Normalerweise hätte der Junge ja irgendeine Smartwatch haben müssen, wo die Eltern jetzt auf dem Handy gucken könnten, wo steckt der Junge denn. Da war das nicht so, da war eine ganze Menge los. Verwandte, Bekannte waren mit dabei, man war sowieso eine große Familie. Das heißt, es hieß irgendwann so, jetzt geht's wieder nach Hause und alle liefen los. Und dann sind sie einen Tag gelaufen und keiner hat's mitgekriegt. Und der Josef fragt sich, ja, wo ist denn der Junge eigentlich? Guckt sich um und der Schreck ist groß. Hast du den Jungen dabei? Nee, ich dachte, du nimmst den mit. Der Junge ist nicht da. Alles klar, Schock, schwere Not. Du steigst nicht ins Auto, nicht im Bus, nicht in den Flieger, nicht gar nichts. Du latscht einen Tag mit deinem ganzen Gepäck, mit dem Esel, keine Ahnung, mit der Ziege, was du dabei hast, da mit den Verwandten, wieder einen Tag zurück und suchst den Jungen. Völlige Katastrophe, du suchst die ganze Stadt ab. Kannst nicht irgendeine Polizeistelle anrufen, die mit ihren Autos durch die Gegend fahren. Völlige Katastrophe. Und irgendwann finden sie den Jungen. Nicht beim Spielen, nicht bei Verwandten. Hätte er irgendwie sein können. Nein, er sitzt im Tempel und er sitzt da. Und ich stelle mir das vor, wie Maria reinkommt. Die sagt ja gleich auch was. Josef war bestimmt nicht dabei. Da habe ich mir so vorgestellt, der stand bestimmt vor der Tür, weil er rumgeschrien hat. Wenn ich den Jungen erwische, den drehe ich den Hals um, keine Ahnung. Also sie rein und kommen und merken schon irgendwie, die Gesetzeslehrer stehen da und reden mit ihm. Nicht selbstverständlich, der Junge 12 Jahre alt und der sitzt da und stellt Fragen und alle hören ihn zu. Und Maria kommt in diese Kulisse rein und merkt, wie alles auf Jesus fokussiert ist. Und wir alle verwundert sind über das, was er fragt, was er sagt. Und es ist eine besondere Szenerie und ihr ist das vielleicht sogar ein bisschen unangenehm, dass die sich da mit dem Jungen beschäftigen müssen. Vielleicht hat sie erst gedacht, hat er was angestellt oder was und geht so langsam hin und fragt, was machst du denn hier? Wir sind völlig schockiert, wir suchen dich nach dem Motto, spinnst du? Was hast du dir nur vorgestellt? Wie kannst du nur hier sein? Und Jesus sagt, was regt ihr euch auf? Was seid ihr schockiert? Ist euch denn nicht völlig klar, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Im Haus meines Vaters. Und das ist natürlich nicht die Antwort, mit der Maria gerechnet hätte und Josef nicht. Was will der Junge uns damit sagen? Ihr war klar, besonderes Kind, war klar, es ist der Messias, aber sie merkte, was geschieht denn jetzt weiter hier mit diesem Kind? Es war Passafest, ganz Israel strömte nach Jerusalem. Und wenn man diesen ersten Vers liest von der Geschichte, könnte man ja sagen, dieser Vers ist einfach da reingeschrieben, damit es Sinn macht. Das macht die ganze Story Sinn, dass die mit der Familie da waren, dass da viel los war, dass sie zurückgezogen sind, dass man sich da mal verloren hat in dem ganzen Getümmel. Ist ja logisch, weil da war ein großes Fest und alle waren da, kann man schwierig laufen. Aber wenn man sich überlegt, was das Passafest bedeutet hat für Israel, auch und zu dem Moment, dann glaube ich, dass die ganze Geschichte nochmal einen ganz anderen Tiefgang bekommt. Das Passafest wurde aus einem ganz besonderen Grund gefeiert. Es ist die Erinnerung des Volkes daran, dass Gott sie übernatürlich gerettet und rausgeführt hat aus Ägypten. Mose soll das Volk rausführen vom Pharao und der Pharao sagt immer ja, nein, ja, nein. Gott schickt Plagen, macht ihm deutlich, lass mein Volk ziehen. Und am Ende kommt die letzte Warnung, die letzte Strafe, das Töten der Erstgeburten. Lass mein Volk ziehen. Und Gott sagt dem Volk, ihr sollt ein Lamm nehmen, ihr sollt es schlachten. Ihr sollt das Blut nehmen, wo ihr seid, in Ägypten, an die Türrahmen streichen, an den Seiten und oben. Und dann sollt ihr das ganze Tier aufessen. Ein perfektes Tier. Die letzten Knochen werden verbrannt. Ihr macht euch reisefertig, weil morgen geht's los. Und Gott schickt den Todesengel durch Ägypten und alle Erstgeburten sterben. Und überall, wo das Blut des unbefleckten Lammes ist, dort geht der Todesengel vorbei und die Israeliten dürfen ziehen. Und dann merkt man auf einmal, dass dieser 12-jährige Jesus ist im Tempel, ist im Haus seines Vaters. Und auf einmal kriegt das so eine ganz, ganz, ganz andere, finde ich, Bedeutungsschwere, weil Jesus ja weiter heranwächst als das unbefleckte Lamm und geopfert wird eines Tages für die Sünden der Welt. Und eigentlich führt Gott schon dieses Opferlamm in den Tempel hinein, legt da schon, ich finde, so ein Stück weit irgendwie eine Berufung auf Jesus. Und Jesus sagt, natürlich muss ich hier sein. Ich glaube nicht, dass der Junge das da gewusst hat, was in seinem Leben nochmal auf ihn zukommt. Aber wer weiß. Israel wurde verschont, die Erstgeburten wurden bestraft, in Ägypten wurden verschont und der Todesengel ist an den Israeliten vorbeigegangen. Ich habe heute einleitend gesagt vom Gottesdienst, ich glaube, dass heute Gott Menschen ganz besonders ansprechen möchte. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein für diese Geschichte Israels für viele heute Morgen hier im Raum ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Und das möchte ich kurz erklären. Für Israel war die Gefangenschaft ja in Ägypten das Zeichen dafür, nicht frei zu sein, sondern gefangen zu sein. In unserer Gesellschaft und in unserem Leben steht eine große Überschrift, nämlich wir wollen frei sein, unabhängig sein, selbstbestimmt sein. Und überall wird uns vermittelt, wie frei du bist, wie unabhängig du sein kannst, was du tun musst, um unabhängig zu sein, um dein Leben selbst zu bestimmen. Die Wahrheit ist aber, kein Mensch ist frei, sondern jeder Mensch ist gefangen. Diese Geschichte Israels von der Gefangenschaft ist ja nur ein Bild dafür, ist nicht nur, sondern ist eine wahre Geschichte, aber ist ja das Bild dafür, wo Gott den Menschen sagt, ihr seid eigentlich Gefangene. Nämlich ihr seid geistlich Gefangene. Und das, was ihr braucht, ist Freiheit. Das heißt, du kannst in deinem Leben viele Freiheiten haben. Du hast vielleicht dein Leben so aufgebaut mit Besitz, mit Vermögen, mit Dingen, wo die ganze Gesellschaft dir sagen würde, boah, was musst du für eine Freiheit haben? Was musst du für Möglichkeiten haben? Die Sache ist, es gibt nicht nur das Materielle, es gibt das Seelische und es gibt das Geistliche. Und du kannst weltlich gesehen frei sein und unabhängig sein und doch gefangen sein. Und Gott macht an dieser Stelle deutlich, wenn du frei sein möchtest, in deiner Seele und geistlich frei sein möchtest, dann brauchst du Jesus, nur er kann dich frei machen. In Johannes 8, 36 lesen wir, nur wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein dafür für manche heute Morgen ganz, ganz wichtig ist. Das, was du vielleicht suchst, das, wo du auf der Suche bist nach Gott, das, was du spürst, ist letztendlich die Suche nach Freiheit und nach der Mama. Die sitzt hinten rechts. Wenn du dich verlaufen hast, schick Gott einen Engel und bring dich zurück. Ich glaube, dass das für heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Gott möchte geistliche Freiheit für dich haben und diese Freiheit bringt Jesus. Jesus kommt da in den Tempel nicht nur als 12-jähriger Junge, sondern er kommt auch letztendlich als der, der eines Tages Freiheit bringt. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Ich habe das einleitend schon gesagt, dass das, was heraussticht, ist, wir haben nur eine einzige Geschichte von Jesus in diesem Alter. Wir haben Jesus heranwachsen als Baby und das ist alles so niedlich und so schön, die Weihnachtsgeschichte, Matthäus und Lukas. Und dann, wenn wir in allen vier Evangelien etwas lesen, geht es irgendwie los mit Jesus' Berufung und Dienst mit 30 Jahren. Aber wir haben nur diese eine Geschichte, wo Jesus 12 ist und ich glaube, das sticht etwas heraus. Und die Frage ist ja, warum hat Gott nur eine einzige Geschichte ausgewählt in diesem Alter? Ich denke, wenn von diesem Alter nur eine einzige Geschichte da ist, dann hat Gott sich was dabei gedacht und es soll was ganz Besonderes aussagen. Das ist das, was man uns in der Bibelschule so eingeimpft hat. Wenn ihr die Evangelien lest, da ist nichts dem Zufall überlassen. Die Autoren wollten immer etwas deutlich machen. Und Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, war ja nun ein Zeitzeuge. Der hat gesagt, ich konnte viele Leute befragen, ich konnte richtig gut nachforschen. Ich habe es aufgeschrieben, dass ich richtig Fakten liefern kann. Und da das geschrieben ist in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, kann man davon ausgehen, dass Lukas sogar die Möglichkeit hatte, Maria selbst zu befragen. Er hatte die Möglichkeit, die Geschichten, die wir lesen, die Weihnachtsgeschichte mitzubekommen, was Maria gehört hat und was sie getan hat, um es hier aufzuschreiben. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr zum Glauben kommt, wenn ihr glaubt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn wir Glauben empfangen wollen, wenn wir Gott nachfolgen wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann sollen wir wie die Kinder empfangen. Und ich glaube, dass hier diese Geschichte ist und Jesus hier so jung ist, weil Gott auch damit nochmal etwas deutlich machen möchte. Es geht hier um die eine zentrale Aussage, wo Jesus sagt, wo soll ich schon sein? Ich bin da, was meines Vaters ist. Im Haus meines Vaters, da bin ich. Und das sagt ein 12-Jähriger. Und ich glaube schon, dass diese Geschichte da steht von diesem 12-Jährigen, der erst ins Teenageralter kommt, um uns allen eigentlich nochmal einen Spiegel vorzuhalten, zu sagen, ihr macht es so kompliziert. Ihr denkt so kompliziert. Ihr glaubt, ihr habt so viel erfasst. Ihr glaubt, ihr habt so viel angesammelt. Aber eigentlich nutze ich jetzt eine Situation, in der ich einen 12-Jährigen nochmal zu euch sprechen lasse und er sagt, eine Sache ist doch wirklich wichtig, dass ich in dem bin, was meines Vaters ist, dass ich in der Nähe des himmlischen Vaters bin. Und ich wollte auch gerne etwas dazu sagen. Jesus ist 12 Jahre alt und diskutiert ja irgendwie da mit den Lehrern im Tempel. Diskutiert da, stellt Fragen, die tiefgehend sind, gibt Antworten, wo alle nur in Staunen kommen. Und ich habe mir so eine Frage aufgeschrieben für uns als Gemeinde. Jetzt ist das so ein Punkt fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre. Was trauen wir der nächsten Generation zu? Ich stelle immer wieder fest, dass ich ganz erstaunt bin in dieser Gemeinde, was meine Kinder in jungen Jahren schon von Jesus erfassen. Ich stelle immer wieder fest, wie erstaunt ich bin, was meine Kinder schon alles aus der Bibel gelernt haben. Ich habe das alles nicht. Ich habe das erste Mal die Kirche betreten mit Anfang 20, so richtig und das wahrgenommen. Bei meinen Kindern darf ich jetzt beobachten, was sie alles lernen und erfassen. Und meine Frage ist, was trauen wir dieser jungen Generation eigentlich zu? In unserer Kinderkirche, in der Jugend, bei den jungen Erwachsenen. Und wenn ich das lese, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass die Ermutigung für uns, wir sollten ihnen einiges zutrauen. Vielleicht trauen wir ihnen sogar noch zu wenig zu. Denn ich möchte sagen, dass ich glaube, für die Zukunft ist wichtig, für das nächste Jahr und für die nächsten Jahre, dass diese Gemeinde weiter den Weg verfolgt, nicht zu sagen, wir haben auch eine Kindergruppe, wir haben auch eine Kinderkirche, sondern dass wir sagen, es ist unsere Priorität, die nächste Generation zu berufen und zu bevollmächtigen. Ich glaube, das ist einer der absoluten Schlüssel, warum Kirchen wachsen oder stagnieren. Der Unterschied ist, ob du sagst, wir haben auch eine Gruppe, wo wir die Kinder reinsetzen können, dass sie betreut werden, oder ob du sagst, wir investieren unsere ganze Arbeit, unsere Bemühungen in die junge Generation, weil sie die Zukunft der Kirche sind. Und eigentlich sind sie nicht die Zukunft der Kirche, sondern sie sind die Gegenwart der Kirche. Das wollte ich aus dem Text heute nochmal rausgreifen. Und ich möchte dich fragen, wenn Leute auf Silvester zugehen und Jahresabschluss haben und gucken so zurück und gucken nach vorne, dann geht es für viele so, was möchte ich mir im nächsten Jahr vornehmen? Was möchte ich für mich machen? Was möchte ich für mich verändern? Die Sache ist, das ist ja wieder sehr ich-bezogen. Was brauche ich für mich? Wo stehe ich? Wo stand ich? Wo will ich stehen? Und das ist total gut, das macht total Sinn, das mache ich auch gelegentlich. Aber ich möchte uns heute mitgeben für das nächste Jahr, wie wäre es denn, wenn du dir nicht die Frage stellst, wo du stehst und wo du stehen möchtest im nächsten Jahr, sondern du stellst dir die Frage, wo sollen die stehen, die um mich herum sind? Meine Familie, meine Freunde in der Gemeinde und die Kinderkirche. Es kann, glaube ich, mal sehr entspannend und befreiend sein, wenn du dich nicht nur um dich drehst und dich selber fragst, was für dich dran ist, sondern du könntest dich ja fragen, Gott, wie kann ich geistig daran wachsen, indem ich mich in andere investiere? Und glaub mir, da sitzt eine große Kraft drin. Es gibt diesen großen, großen Trugschluss in unserer Gesellschaft, dass wir glauben, wenn ich möglichst viel für mich tue und je mehr ich für mich tue, umso besser geht es mir. Und ich glaube, dass dem nicht so ist. Wir brauchen etwas für uns, wir müssen uns Gutes tun. Du kannst dich nicht verschleißen, du kannst nicht dein Leben an die Wand fahren. Das ist völlig richtig, aber es ist nur ein Part deines Lebens. Wenn du wirklich Glück erfahren möchtest, wenn du Zufriedenheit erfahren möchtest, dann wird ein Punkt dafür sein, dass du dich in andere Menschen investierst, siehst, was deine Auswirkung auf ihr Leben ausmacht und siehst, wie sie wachsen und vorankommen. Ich glaube, dass manche hier im Raum gar nicht erahnen, welche absolut starke Auswirkung das auf dein Leben haben könnte. Welche Freiheit das haben könnte. Was das freisetzen könnte im Leben von anderen. Ich ermutige dich, ich gebe dir das mal mit. Geh doch in das neue Jahr und frag dich, welche Rolle kann ich für die Kinderkirche spielen? Und ich rede nicht von einem Einsatz von, du könntest ja sonntags auch mal 45 Minuten dir ein Programm überlegen. Gar nicht. In der Gemeinde sind die wichtigsten Momente, die Schlüsselmomente, die lebensverändernden Momente, nicht in dem Gruppenevent selber, sondern in den Zwischentönen. Die schönsten und wichtigsten Momente habe ich, wenn ich diese Bühne betrete und zum Gebet gehe und noch Menschen begegne und sie persönlich fragen kann. Die schönsten Begegnungen habe ich nach dem Gottesdienst, wenn ich mit Leuten reden kann, wie war dein Weihnachten, was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Die schönsten Begegnungen habe, wenn ich wirklich etwas vom Leben von anderen erfahre. Es geht nicht um Programm, es geht nicht um Aktion, es geht um Begegnung, miteinander leben. Und dann kannst du, ob du Kinder hast oder nicht, ob du alt bist oder jung, dein Leben kann eine positive Auswirkung haben auf das Leben von anderen. Dein Leben kann eine positive Auswirkung haben auf das Leben von kleinsten Kindern. Und du wirst vielleicht erstaunt sein, welche positiven Auswirkungen das haben kann. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die Gott hier deutlich machen möchte. Kinder sind Gott so unglaublich wichtig. Gott traut Kindern etwas zu. Und wir wollen dem auch Bedeutung geben. Jesus sagt, natürlich bin ich da. Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Komische Antwort an seine Mutter. So, die war natürlich mega sauer und genervt. Stell dir vor, du bist von hier aufgebrochen, jetzt nach dem Gottesdienst, du brichst auf mit deinem Esel, mit zwei Eseln und Ziege, hast die Kinder zusammen, deinem ganzen Gepäck, du hast nicht die teuren Wanderschuhe an und du läufst los, B1 hoch, du passierst Rhein-Ruhr-Zentrum, du kommst weiter, Essen, Stadtmitte, große Kreuzung, bist angekommen und bist da und denkst so, boah, jetzt tun mir echt die Knochen weh, drehst dich um, wo ist Jesus? Jesus, Jesus, ist Jesus bei euch? Und läufst zu Fuß zurück. Jeder von uns wäre mega genervt. Erzähl mir nicht, du wärst nicht genervt, keiner wird das stehen und sagen, oh, ist wie schön, dass ich heute so viel Sport machen kann. Du wärst mega genervt und sie müssen zurückgehen und denken, wo ist der Junge nur? Und er sitzt im Tempel und es kommt diese bedeutsame Szene. Und Jesus sagt, wo soll ich schon sein? Und das ist eine befriedigende Antwort. Die Antwort müsste eigentlich lauten, Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich euch nicht Bescheid gesagt habe. Entschuldige, dass ich nicht gehört habe. Ich bin 12, ich müsste da sein, wo ihr seid. Entschuldigt bitte, dass ich euch solche Umstände gemacht habe. Und der ist 12 Jahre und man denkt ja fast ein bisschen aufmüpfig oder keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass das so rüberkam, sondern vielleicht eher fast vollmächtig und sagt, was ist das für eine Frage? So nach dem Motto, gut, du bist jetzt 2 Tage durch die Gegend gelatscht, hast mich gesucht, am 3. Tag hast du mich gefunden, bist in völliger Panik, hast wahrscheinlich gar nicht geschlafen, weil du deinen Jungen gesucht hast, aber verstehe ich jetzt nicht die Frage. Ist doch logisch, wo ich bin. Ich bin in dem, was meines Vaters ist. Und das möchte ich uns mitgeben. Ich glaube, damit geht es jetzt nicht um die Gespräche zwischen uns und unseren Kindern, sondern es geht, glaube ich, um unser Gespräch Gott dem Vater gegenüber. Ich glaube, dass manchmal Lebensumstände da sind und Situationen da sind, wo wir sagen, meine Güte, Jesus, das hat jetzt mega genervt. Ich bin voll den Umweg gelaufen. Einen Tag hin, einen Tag zurück. Ich habe so einen Hals. Und die Antwort ist, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Das Wichtige ist doch, dass du in dem bist, was deines Vaters ist. Und die Frage, die ich aufwerfen will, ist, wo bist du? Wo befindest du dich? Ich glaube, dass die Frage danach, wo du bist, wo du dich in deinem Leben befindest, wo du dich aufhältst, also auch geistig gesehen, ist eine Frage, die hier drin steckt. Das ist ja schon die Frage am Anfang bei Adam und Eva. Adam und Eva sündigen mit Folgen für die ganze Menschheit. Und Gott wandelt durch den Garten, sucht die Nähe der Menschen, die er liebt. Und Adam voller Scham versteckt sich. Und Gott stellt diese absolut wichtige Frage. Die Frage gleich am Anfang der Bibel. Diese Frage ist sowas von wichtig bei der Suche nach Gott. Dass Gott Adam fragt, Adam, wo bist du? Wo bist du? Das ist die tiefste, wichtigste Frage für dich geistlich, dass dein Leben zur Ruhe und zum Frieden kommt. Das ist die Frage, die Gott durchgängig stellt. Wo bist du? Weil hinter dieser Frage steckt nämlich das Problem, du bist nicht da, wo du sein solltest, nämlich bei mir. Normalerweise müsstest du doch da sein. Normalerweise müsstest du doch frei sein, mich anzusehen, mit mir Gemeinschaft zu haben. Wo Beziehungen zerbrechen, wo Sünde reinkommt, fallen diese Dinge weg. Sich friedevoll in die Augen gucken, miteinander zusammen sein wollen. Das ist der Bruch von Beziehung, der Bruch zwischen Adam und Gott. Und Gott fragt, wo bist du, macht eigentlich deutlich, hier ist ein Problem. Und hier in diesem Text ist interessanterweise die gleiche Frage. Junge, wo bist du denn? Aber hier ist nicht das Problem, sondern hier ist die Antwort. Wo ich bin? Ich bin da, wo mein Vater ist. Ich bin bei Gott, sagt Jesus. Und dann interessanterweise zwischen Adam und Jesus ist die Frage am Ende unseres Lebens in der Ewigkeit die gleiche Frage. Wo bist du? Nicht gestellt, nicht laut ausgesprochen. Aber wenn wir Offenbarung, das letzte Buch der Bibel lesen, die letzten zwei Kapitel, dann ist auch die Frage, wo bist du? Bist du drinnen oder draußen? Wenn wir die Offenbarung lesen, gibt es zwei Orte. Es gibt den Ort bei Gott, den Ort im heiligen Jerusalem, das vom Himmel kommt, bei Gott, in Gottes Gegenwart. Oder das Böse, sagt Gott, bleibt vor der Tür. Es kommt diese Trennung zwischen den Menschen, bei Gott oder nicht bei Gott. Die Frage ist immer, wo bist du? Und diese Frage möchte ich dir auch mitgeben für das neue Jahr. Vielleicht möchte Gott dich das fragen. Stell dir dieses eigentlich eine simple Frage. Wo bist du? Bist du bei Gott? Also mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein? Oder bist du weg? Bist du da oder nicht? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und die richtige Antwort darauf könnte natürlich nur sein, ich bin bei Gott oder ich möchte bei Gott sein. Und es geht dabei um Tiefgang. So, das könnte ja die grundsätzliche Frage sein, bist du bei Gott oder bist du nicht Gott? Nicht bei Gott. Und dann ist da die Frage nach, bist du Gott? Habe ich gerade gesagt, bist du Gott? Ja. Das könnte auch eine gute Frage für dich sein. Also es ist manchmal hilfreich, wenn der Heilige Geist dir sagt, du bist nicht Gott. So, also das könnte jetzt auch vom Heiligen Geist sein. Also kurze Information, du bist nicht Gott, wenn du es bisher gedacht hast. Also mich weist der Heilige Geist öfter mal drauf hin und ist ganz hilfreich eigentlich für den Heiligungsprozess. So, du bist, ja, ihr lacht. Ich habe es jetzt spaßig erzählt. Soll ich einfach sagen, ist viel, viel tiefgehender. Das kann für deinen Prozess der Heiligung und deine Beziehung zu Gott sehr hilfreich sein, was der Heilige Geist mir öfter sagt. Kleiner Tipp, du bist nicht der Messias. Der war schon da. Könnte manch einer mitnehmen, glaub mir, hat mehr Tiefgang, als du jetzt vielleicht denkst. du bist nicht der Messias. Ein anderer ist der Retter. Israel lief zum Tempel. Israel kam und machte sich auf und feierte die Befreiung. Das, was geschehen ist. Das bedeutete, das Familienoberhaupt hat gesagt, es geht zum Passafest, packt eure Sachen, wir bereiten uns vor, wir ziehen zum Tempel, wir bringen Opfer, wir singen Loblieder, alle sind zusammen, keiner darf fehlen. Das Alte Testament ermahnt die Väter, dass sie ihren Kindern genau sagen sollen, warum sie es machen. Alle müssen dabei sein. Das war ein gewisser Aufwand. Das hatte ein Ziel. Und ich möchte uns das mitgeben fürs nächste Jahr. Ich glaube, manchmal möchten wir so gern, dass uns die Dinge zufliegen. Wir sind so überlastet und so gestresst und dann sagen wir, ja, Jesus, du müsstest doch der sein, der das Wellness-Programm hat. Du müsstest doch der sein, der so mit zufliegt und mit Häppchen und ganz nett und schön. Und ich glaube, Gott liebt es zu sehen, wie die Menschen sich aufmachen zu ihm hin. Zu ihm hinströmen, ihnen etwas bringen, so wie meine Tochter dieses schöne Bild. Ich hoffe, dass das für mich ist. Nehmen wir mal das Bild. Macht sich auf den Weg, malt ein wunderschönes Bild. Ich habe erst 100. Und kommt, bereitet das vor, das Lamm, und bringt es zum Vater. Warum? Um dem Vater eine Freude zu machen. Dass er sich freut und ich freue mich, meine kleine Tochter da zu sehen. Das ist der Fehler, den wir manchmal in unserer Prägung in Deutschland im Kopf haben. Wir glauben, Gott erwartet ein Opfer, dass wir ihn zufriedenstellen. Und erfassen gar nicht den Moment, dass Gott sich freut, wenn wir ihm etwas bringen und uns auf den Weg machen zu ihm. Warum kaufst du ein Geschenk an Weihnachten? Warum fährst du irgendwo hin und übergibst das Geschenk? Nicht, weil du musst, sondern weil du dich auf die Reaktion freust bei der Person. Israel kam nicht, weil sie mussten, sondern weil sie gefeiert haben. Leute, ich glaube, dass das ganz wichtig ist für das nächste Jahr in allem, was wir tun. Dass wir nicht uns überlegen, oh, was ich tun muss bei Gott. Oh, und in der Gemeinde. Oh, da gibt es wieder einen Weihnachtsgottesdienst. Was ich da alles machen muss. Mach doch mal einen Gedankenwechsel und sag dir, ich mache mich auf dem Weg, meinem Gott eine Freude zu machen und zu feiern. Ich glaube, das kann auch ganz, ganz viel verändern, sich auf den Weg zu machen. Und dann diskutierte Jesus da mit den Lehrern in der Tiefe und gab Antworten. Ich sag's ganz ehrlich, manchmal vermisse ich das. Vielleicht auch in meinem eigenen Leben, aber auch wenn ich mit Menschen spreche, da wundere ich mich, wie wenige sich auf den Weg machen, in Gottes Wort oder ich sag mal allgemein in Gottes Wahrheiten tief einzutauchen. Menschen können ja unglaublichen Aufwand betreiben bei irgendwelchen Hobbys. Ich weiß nicht, was du in den letzten Wochen an YouTube-Videos angeguckt hast, ob du dir überlegt hast, ach, ich könnte ja mal eine Patchwork-Decke machen oder ach, ich wollte ja immer schon mal ein Hochbeet bauen, gucke ich mir das an. Wir können uns ja unglaublich in Sachen rein vertiefen und dann ist das interessant und alles. Was mit Gottes Wort? Was ist mit Gottes Wahrheiten? Wollen wir Tiefe? Möchtest du Tiefe? Das nächste halbe Jahr ist ja bestimmt von Tiefe, von tiefen Wurzeln, von Graben, von Wühlen. Wenn du ein Feld umgräbst, dann musst du ja den Spaten reinstechen und hoch und umkippen. Wenn die dicken Steine raus sind, dann müssen deine Hände sich eingraben und die dicken Felsbrocken zur Seite. Möchtest du das? Möchtest du das nächstes Jahr die Schmetterlinge um dich rumfliegen und du denkst, ach, was ist das alles leicht mit Jesus? Oder sagst du, Jesus, ich will in die Tiefe kommen. Ich möchte mehr erfassen von dir, von deinem Reich, von deinen Plänen für mein Leben und für das Leben dieser Welt. Jesus war da, um Tiefe zu finden, um tiefen Dingen nachzugehen und tiefe Antworten auch zu geben. Was ist mit dir? Ich ermutige dich dazu, das zu machen. Und dann gibt es einen letzten Punkt, das sind die Sorgen. Maria war in großer Sorge, zu Recht. Ich wäre auch in Sorge. Ich war in diesem Jahr war ich auf der Mooswiese, da wo meine Frau herkommt, das ist so ein riesen Volksfest, da kannst du entweder dir einen Traktor kaufen oder eine Bratwurst, alles gibt's da. Und da sind tausende Leute und es ist eigentlich total bekloppt. Niemand macht das, aber wir natürlich mit 5 Kindern und Kinderwagen da durchgeschoben, völlig gaga. Und die Chance ist sehr groß, dass du ein Kind verlierst. So, haben wir jetzt zufällig nicht, aber wenn ich meinen Sohn da verlieren würde, nur ein paar Minuten aus den Augen verlieren würde, ich würde auch total in Panik geraten. Ich mag das nicht, wenn ich nicht weiß, wo meine Kinder sind. Das heißt, ich kann Maria und Josef total verstehen. Stell dir vor, du weißt 3 Nächte nicht, 2 Nächte nicht, wo dein 12-jähriger Junge ist. Ich wäre jetzt nicht so happy. Und sie kommt und sagt nochmal, was machst du denn hier? Und er, wieso? Was ist das für eine Frage? Ich bin da, wo mein Vater ist, im Haus meines Vaters. Das heißt, Jesus sagt eigentlich, verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Warum sorgst du dich denn jetzt? Ich bin doch am sichersten Ort. Ich bin doch da, wo Sorge irrelevant ist. Und das ist eine Frage von Vertrauen auch. Und vielleicht ist das im nächsten Jahr dein Thema. Vielleicht sind da Lebenssituationen und Lebensumstände, wo du dir sagst, ich krieg eine Panikattacke. Ich dreh durch. Wirklich durch. Ich weiß, was schlaflose Nächte sind, wo die Gedanken sich kreisen, wo die Sorgen dich zerfressen, wo du wirklich denkst, ich könnte gegen die Wand rennen. Hilfe, ich sehe die Lösung nicht und den Ausweg nicht. Und Jesus sagt dir, wenn du in der Gegenwart des Vaters bist, im Haus des Vaters, bei Gott bist, warum sorgst du dich denn dann? Warum solltest du dich sorgen? Warum solltest du nicht vertrauen? Ich möchte damit schließen und möchte dich dazu einladen und vielleicht möchte Gott wirklich dich ganz persönlich einladen, dass das nächste Jahr du in einem Bereich Wachstum erlebst, nämlich im Vertrauen. Wir möchten gerne Dinge ändern und verändern. Und lass uns ehrlich sein, oftmals sind wir doch wieder erstaunt, wie sehr Gott Dinge drehen kann und möglich machen kann. Ganz anders, als wir es gedacht hätten. Das Schönste wäre ja gewesen, Jesus ist weg, ich stehe in Essen in der Stadtmitte und ich suche eine halbe Stunde und der ist bei meinem Schwager, der Junge. Perfekt, das wäre eigentlich das, was wir uns wünschen würden. War aber nicht. Musste einen Tag zurück, noch eine Nacht, noch mal suchen und dann hat sie ihn. Leute, wenn das Leben aussieht wie ein Mega-Umweg, wenn das Leben aussieht wie die Riesenkatastrophe, wenn wir da sind, wo der Vater ist, wenn wir bei Gott sind, brauchen wir uns nicht sorgen, dann können wir vertrauen. Ich würde gerne für uns beten. Jesus, wir sagen dir Dank für diesen letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Und ich glaube wirklich, dass du uns alle nochmal rufen willst. Willst du uns rufen in deine Gegenwart? Willst du uns mit dieser Geschichte deutlich machen, dass das das Intelligenteste und Schlauste ist, Gott bei dir zu sein? Und ich bete für Vertrauen über die ganze Gemeinde, für die persönlichen Lebenssituationen. Dass auch wenn es aussieht nach Umwegen und Katastrophen, dass wir am Ende wissen, wenn wir bei dir sind, in deines Vaters Haus, in deiner Gegenwart, dann führst du uns in die Freiheit. Amen. Ich habe eine Sache vergessen. Hier vorne ist noch ein bisschen Baustelle. Das ist so nach Weihnachten ein bisschen. Und heute Morgen habe ich hier schon eine Schraube aufgesammelt und dann sah ich, ach, da liegt ja noch ein Stein. Den bringe ich eben rum und dann habe ich so gedacht, so nee, das ist ja der Stein. Das wissen manche gar nicht, aber das ist tatsächlich einer der Steine. Einer der Steine, die ich immer wieder in die Hand nehme. Wenn Menschen neu in die Gemeinde kommen oder in Gottes Gegenwart kommen, dann gibt es den Moment der Frage, was willst du mit deinem Leben machen? Soll dein Leben in Gottes Gegenwart sein oder nicht? Und dieser Stein symbolisiert das alte Leben, symbolisiert all das Schwere, all das Negative. Und wenn ich dann mit Menschen zusammen bete, dann lege ich ihnen immer diesen Stein in die Hände. Es sind Menschen hier im Raum, die haben diesen Stein schon mal in den Händen gehalten. Und dann sind wir zum Kreuz gegangen und dann haben wir immer symbolisch diesen Stein abgelegt. Das ist das alte Leben. Wenn du für dein Leben Freiheit und Frieden haben möchtest, dann ist der erste Schritt, das alte Leben abzulegen, all das Schwere. Und ich mache das jetzt nochmal hier symbolisch. Und wenn du das möchtest, das alte Leben abzulegen und ein neues Leben mit Gott zu beginnen, dann kommst du nach dem Gottesdienst zu mir und dann machen wir das.